Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der InfoBytes des Netzwerks Zukunftsverband 360 Grad. Hier gibt es praxisnahe und kompakte Impulse für alle, die Verbände aktiv gestalten. Freuen Sie sich auf spannende Gespräche mit ExpertInnen, wertvolle Einblicke und neue Ideen. Ihr heutiger Gastgeber ist Stefan Kirchner. Also, legen wir los.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich heute, meinen heutigen Gast begrüßen zu können. Das ist der Alexander Vielwert. Hallo Herr Vielwert, ich grüße Sie.
Hallo Herr Kirchner, freut mich.
Wir wollen uns heute über das Thema Mitgliederversammlung in Vereinen und Verbänden unterhalten. Ist ja ein jährlich wiederkehrendes Thema, deswegen auch jedes Jahr wieder aktuell und für viele Verbände relevant. Herr Vielwert, aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, erzählen Sie doch mal zwei, drei relevante Dinge über sich. Was machen Sie und warum sind Sie gerade für dieses Thema Experte?
Ich bin Rechtsanwalt letztendlich und auch zertifizierter Stiftungsberater, das hat damit aber nichts zu tun. Wir bezeichnen uns in der Kanzlei Vielwert Junge in Mainz tatsächlich als Rechtsanwälte für die gute Sache, weil wir uns spezialisiert haben auf die Beratung von Non-Profit-Organisationen und von Verbänden, also auch Berufsverbänden, Interessensverbänden. Und das ist das, was wir machen, letztendlich den rechtlichen Rahmen geben, sowohl steuerlich als auch gesellschaftsvereinsrechtlich, damit die Verbände und Organisationen ihr Gutes tun in einem rechtssicheren Rahmen eben erledigen können.
Dann wollen wir doch mal herausfinden, was das Gute an einer Mitgliederversammlung ist. Bevor die Mitgliederversammlung stattfinden kann, müssen Einladungen verschickt werden. Welche formalen Anforderungen gibt es bei den Einladungen zur Mitgliederversammlung zu beachten?
Das ist komplett individuell und kommt auf den einzelnen Verein an, weil letztendlich in der Satzung jedes einzelnen Vereins müssen genau diese Formalia drinstehen, wie einzuladen ist. Und wenn das nicht drinsteht, dann wird diese Satzung oder der Verein tatsächlich auch schon gar nicht zum Vereinsregister eingetragen. Das heißt, die Vereine sind da sehr frei darin, ob sie etwa sagen, wir laden durch einen WhatsApp-Chat, Gruppenchat ein zur jährlichen Mitgliederversammlung. Wir laden ein durch Aushang am Vereinsheim oder wir laden ein durch Versand per Brieftaube um Mitternacht bei Vollmond. Das heißt, da ist tatsächlich viel Freiheit drin. Da muss man einfach in die Satzung schauen, was da geregelt ist.
Heißt, die Formalia beginnt hier quasi schon beim Aufsetzen der Satzung.
Ganz genau, da ist beim Aufsetzen der Satzung eigentlich schon viel Voraussicht erforderlich zu sehen, wie ist meine aktuelle Mitgliederstruktur oder die angedachte Mitgliederstruktur und wie erreiche ich die am besten und erhöhe natürlich auch dann die Teilnahme an der Mitgliederversammlung.
Wenn ich mir da Fristen und Inhalte anschaue, also wenn ich das dann in der Satzung aufsetze, gibt es da so zwei, drei praktische Tipps, die Sie schon mal den Zuhörerinnen mitgeben wollen?
Ja, wenn es um Fristen geht, also man sagt zu grob, 14 Tage sollten es schon sein. Das ist aber wirklich eher so ein Durchschnittswert, ein grober Anhaltspunkt. Es mag durchaus Vereine geben, wo 3 Tage reichen kann. Es mag Vereine geben, die müssen das vielleicht 3 Monate im Voraus ankündigen und planen, weil die Terminkalender der Mitglieder voll sind. Das heißt, auch da kommt es sehr auf die Mitgliedschaft ganz einfach an. Ein Tipp, den ich immer gerne mitgebe, ist eigentlich gerade bei Mitgliederversammlungen, die eher weit im Voraus angesetzt werden, dass man die Tagesordnung nicht direkt zu Beginn schon fest final mit verschickt, sondern eher einen Entwurf. Aber ich glaube, zum Thema Tagesordnung, das ist eine Frage für sich.
Kann man schon bei der Einladung Fehler machen, die dazu führen, dass Beschlüsse im Nachhinein angefochten werden?
Wenn man falsche Beschlüsse herbeiführen möchte, dann ist es am einfachsten, das bei der Einladung zu verbocken letztendlich, weil das sind einfach formelle Wirksamkeitsvoraussetzungen, damit die Mitgliederversammlung überhaupt wirksam einberufen wurde. Und das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass die Mitgliederversammlung Beschlüsse wirksam fassen kann. Das heißt, es fängt schon dabei an, wenn die Frist falsch berechnet wird und ich etwa nicht 14 Tage im Voraus einlade, sondern weniger. Oder weil ich die falschen Formerfordernisse erfülle oder weil ich nicht alle Mitglieder erreiche oder nicht alle Mitglieder einlade, wenn das eben vorgesehen ist, dass alle per Brief zum Beispiel eingeladen werden. Ich lasse einzelne aus. Das heißt, da fängt schon an, dass ich dann eigentlich die Mitgliederversammlung mehr oder weniger für die Tonne ist, weil dann keine wirksamen Beschlüsse gefasst werden können.
Heißt, ich sollte sie dann absagen, wenn ich merke, dass ich schon Formalia bzw. Fehler im Ablauf eingebaut habe?
Das kommt sicher dann auf den Einzelfall drauf an, welcher Fehler konkret es ist. Wenn ein Mitglied nicht eingeladen wurde, dann mag dieses eine Mitglied vielleicht trotzdem kommen und sagen, ja, ich bin da, passt. Wenn das andere Fehler sind, wie dass die Frist nicht passt, also dann ist es eher schwierig. Ja, so richtig heilen kann man diese Formvorschriften eigentlich nur, wenn sämtliche Mitglieder anwesend sind und positiv quasi beschließen, dass sie auf diese Formalia verzichten. Aber der Fall ist relativ unwahrscheinlich.
Jetzt mal aus der Praxis, wenn das Ganze digital abläuft und dann ziehe ich mir so einen Verteiler, je nachdem, wo ich die Daten hinterlegt habe und ich vergesse zum Beispiel ein Mitglied. Ist das schon ein grober Fehler?
Ja, definitiv. Ich muss alle Mitglieder einladen und alle Mitglieder erreichen auf dem vorgesehenen Weg.
Und wenn es dann doch passiert?
Wenn es dann doch passiert, dann würde ich tatsächlich, also das ist wieder diese Einzelfallsache, aber dann würde ich tatsächlich versuchen, diese Mitglieder, wo das passiert ist, eben im Nachgang zu erreichen und eben irgendwie eine Lösung herbeizuführen und zu schauen, ob die trotzdem kommen oder ob die vielleicht gar nicht kommen wollen, das irgendwie festhalten, dass man eventuell Klagen schon vorbauen kann. Aber das ist dann wirklich sehr einzelfallbezogen.
Ich hatte mir dann noch Gedanken gemacht, ich frage mal, wie man das Ganze effizient organisieren kann. Aber Ihren Antworten jetzt entnehme ich ja eigentlich, ich sollte mich letztendlich an die Satzung halten, beziehungsweise ich sollte den dort festgelegten Ablauf gut kennen, oder? Dann kann doch eigentlich nicht viel schief gehen.
Dann kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn ich die Satzung so gestalte, dass letztendlich ein effizienter Ablauf möglich ist. Also Beispiel, ja, Einberufung per Textform, per E-Mail und nicht schriftlich per Brief etc. Dann baue ich da natürlich vor, indem ich mich da flexibel halte. Und der Tipp letztendlich, um nichts falsch zu machen, ist, es hat sich durchaus bewährt, wenn man einfach so eine Art Checkliste hat für die einberufene Mitgliederversammlung, wo einmal gründlich geschaut wurde, was sind die Voraussetzungen, wie sind die zu erfüllen, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen. Und man dann wirklich einmal so eine Checkliste hat, an was müssen wir vor allem wann denken. Damit fährt man eigentlich in den meisten Fällen sehr gut.
Jetzt noch Thema Tagesordnung, die wird ja immer mit der Einladung versendet. Welche Fehler können denn da passieren, wenn es dann darum geht, dass Beschlüsse letztendlich gültig oder nichtig sind?
Grundsätzlich ist das Problem bei der Tagesordnung immer, dass die nicht in der laufenden Mitgliederversammlung ergänzt werden kann, also erweitert werden kann, außer es steht in der Satzung. Das heißt, der Grundsatz ist tatsächlich, mit der Einberufung ist die Tagesordnung, die zu behandeln ist, mit zu versenden und bekannt zu geben. Und nur über diese Tagesordnung, nicht über weitere Punkte, kann dann wirksam Beschluss gefasst werden. Und das ist letztendlich auch logisch, wenn man sich überlegt, was steckt dahinter? Dahinter steckt ja, und gerade mit der Einberufungsfrist, die Möglichkeit sämtlicher Mitglieder, sich mit den anstehenden Beschlussgegenständen auseinanderzusetzen. Das heißt, ich soll mir ein Bild davon machen können, worum geht es in dieser Mitgliederversammlung? Sind da Beschlüsse dabei, zu denen ich eine Meinung habe, zu denen ich beitragen möchte? Wenn jetzt diese Tagesordnung im Nachgang geändert werden würde und auf einmal kommt ein Punkt drauf, bei dem hätte ich dann gesagt, na, dann wäre ich aber doch gekommen, dann hätte ich doch noch eine Meinung gehabt zu diesem Punkt, wusste ich ja nicht, dass es darum geht. Letztendlich ist genau das immer der Hintergrund, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben müssen, sich darauf vorzubereiten, auf die Mitgliederversammlung. Das ist jedenfalls der Grundsatz. Und wo ein Grundsatz ist, da gibt es natürlich immer Ausnahmen. Und das ist eben bei diesem weiten Gestaltungsspielraum in der Satzung, wo man tatsächlich sagen kann, okay, es ist zulässig, noch die Tagesordnung in der Versammlung zu ergänzen, zu erweitern. Da finden sich dann oft Formulierungen, dass das dann irgendwie eine Zweidrittelmehrheit bedarf. Oder es gibt Formulierungen, dass der Vorstand aber noch Einzel- oder Eil-Tagesordnungspunkte, Eilanträge einbringen darf. Sowas kann man dann alles in der Satzung tatsächlich regeln. Aber man muss es eben regeln, ansonsten sind wir beim Grundsatz.
Heißt, wenn ich es geregelt habe, dann könnte dieses von Ihnen gerade angesprochene Mitglied, was ja dann vielleicht gekommen wäre, hätte es es im Vorfeld gewusst, dann da kein Veto mehr einlegen.
So ist es, weil es hätte ja oder es musste damit rechnen, dass die Tagesordnung noch ergänzt wird. Ja? Also Satzungsänderung ist wieder ein anderes Thema. Ja, wenn Satzungsänderungen anstehen, das geht auch nicht durch so einen Eilantrag letztendlich. Aber bei den normalen Punkten muss ein Mitglied quasi, wenn die Satzung das vorsieht, und deswegen steht es ja in der Satzung. In der Satzung steht ja quasi das Grundgerüst drin, das jedes Mitglied kennt. Und das Mitglied, das da Mitglied wird unter dieser Voraussetzung, weiß ja, dass es passieren kann, dass die Tagesordnung noch ergänzt wird. Und dann ist es auch fair, wenn er trotzdem nicht kommt, dass er da eben das Nachsehen hat.
Also ein Plädoyer doch mal wieder öfters bei der Mitgliederversammlung des eigenen Vereins vorbeizuschauen.
Nicht nur, wenn die Möglichkeit der Ergänzung der Tagesordnung besteht, ganz genau.
Dann schauen wir doch mal auf den Ablauf einer Mitgliederversammlung. Gibt es da von Ihnen grundsätzliche Empfehlungen, wie man die strukturieren sollte?
Es hat sich letztendlich schon das bewährt, was man eigentlich aus jeder Mitgliederversammlung kennt. Dass es nämlich losgeht mit der Eröffnung der Versammlung, der Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Das ist eigentlich alles gar nicht notwendig. Eigentlich kann es einfach losgehen. Es hat sich aber einfach bewährt, dass man das kurz macht und dass man es auch ins Protokoll reinschreibt. Das sieht das Vereinsregister dann auch immer gerne, wenn es um solche Beschlüsse geht. Das heißt, das ist schon sinnvoll. Dadurch bekommt das Ganze, muss man auch sagen, natürlich ein bisschen förmlicheren Charakter, wenn man so gewisse Formalia vorab festlegt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man die Tagesordnung nochmal kurz, man muss sie eigentlich nicht nochmal beschließen und sagen, das ist unsere Tagesordnung, aber es ist ganz sinnvoll, dass man einfach nochmal darauf hinweist, so sieht unsere Tagesordnung aus. Die Mitgliederversammlung könnte tatsächlich noch die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte beschließen. Das mag in einigen Fällen tatsächlich sinnvoll sein, aber dann ist man sich wenigstens sicher und einig, wie wir jetzt vorgehen und wie der weitere Tag, Abend, je nach Dauer, verläuft. Also das ist schon dann sinnvoll und dass man dann eben startet einfach mit Tagesordnungspunkt 1 und dann durchgeht durch sämtliche Tagesordnungspunkte. Und schön ist auch immer tatsächlich am Ende natürlich nochmal den Schluss formell festzusetzen und festzulegen und tatsächlich zu verkünden, zu sagen, wir sind durch mit der Tagesordnung, gibt keine weiteren Redeanträge, keine weiteren Anfragen und damit schließe ich die Versammlung. Und dann geht es ja nicht selten in einen geselligen Teil über. Nur der Übergang, der sollte klar sein.
Und wer leitet so eine Versammlung? Also gibt es da Vorgaben?
Ich muss immer wieder sagen, kommt auf die Satzung an. Aber grundsätzlich ist es so, wenn die Satzung nichts sagt, beziehungsweise viele Satzungen sagen es ja explizit, dass der Vorstand dann dafür verantwortlich ist, die Versammlung zu leiten. Und der Vorstand, wenn der aus mehreren Personen besteht, dann ist aber klar, dass die quasi einen Versammlungsleiter aus ihren Reihen bestimmen und entsenden. Und meistens ist es natürlich dann der, die Vorsitzende.
Zum Thema Wortmeldung und Mitglieder. Muss da irgendwie auf Anteile geachtet werden? Also muss da jeder gleichberechtigt drankommen oder hängt es auch hier wieder vom Thema ab?
Ersteres. Also das Wichtigste in der Mitgliederversammlung ist die Gleichbehandlung der Mitglieder. Das heißt, wenn Wortbeiträge kommen oder Fragen gestellt werden, Rederecht, dann sind die Mitglieder gleich zu behandeln. Das heißt, grundsätzlich ist jeder tatsächlich dran zu nehmen. Jeder hat die Möglichkeit und das Recht, hier seinen Redebeitrag, seine Meinung kundzutun. Und das ist die vorderste Aufgabe des Versammlungsleiters, letztendlich dafür zu sorgen, dass dieses Verfahren auch eingehalten wird und dass alle die gleichen Redeanteile haben, dass da eine gewisse Struktur herrscht und natürlich auch dafür zu sorgen, dass zur Sache gesprochen wird und dass nicht irgendwelche anderen Auseinandersetzungen da ausgetragen werden, sondern dass man da sachlich bleibt.
Wenn es denn mal nicht sachlich bleibt, es geht dann vielleicht mal hitziger zu, kommt ja aufs Thema drauf an, wie gehe ich damit um?
Da sind letztendlich dann die Moderationsfähigkeiten des Versammlungsleiters gefragt, weil einfach abwürgen ist schlecht aus vereinsrechtlicher Sicht, sondern da ist tatsächlich die Moderationsfähigkeit gefragt. Und deswegen ist es nicht selten, vielleicht eine Ergänzung zu dem Punkt vorhin, nicht selten auch eine gute Idee, tatsächlich einen professionellen beziehungsweise einen externen, neutralen Versammlungsleiter oder zumindest Moderator zu haben. Vielleicht da kurz zu, Versammlungsleitung ist ja letztendlich das formelle Recht, diese Versammlung zu leiten. Das heißt, der Versammlungsleiter hat letztendlich auch das Hausrecht und die Ordnungsgewalt inne. Er kann also Ordnungsrufe erteilen. Das sind dann so die Punkte, die jetzt hier kommen würden. Und das muss auch beim Versammlungsleiter verbleiben. Aber der Versammlungsleiter kann sich eines Moderators bedienen, der letztendlich durch die Tagesordnung führt, der so ein bisschen dafür ein Auge drauf hat, dass bei der Sache geblieben wird, aber alles quasi nur als Ausführender, als rechte Hand des Versammlungsleiters. Und gerade in Mitgliederversammlungen, wo es eben so hitzige Diskussionen geben kann, bei denen nicht selten ja auch der Vorstand Zielscheibe ist, der dann gleichzeitig die Versammlung und die Moderation da führen soll, kann es einfach sinnvoll sein, da jemanden zu haben, der das ein bisschen übernimmt. Und sollte es tatsächlich dann wüst zugehen, komplett neben der Sache und so weiter, dann hat, wichtig, der Versammlungsleiter die Möglichkeit, hier mal zur Ordnung zu rufen, mal zu verwarnen und so weiter. Oft ist das in irgendeiner Versammlungsordnung, in der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung geregelt, muss aber nicht sein. Wichtig ist nur, dass man da verhältnismäßig bleibt. Ich vergleiche das immer ganz gerne, weil man das eher kennt, so mit der Leitung des Bundestages, da kennt man das vielleicht auch, da wird dann mal verwarnt und zur Ordnung gerufen, dann gibt es noch eine zweite Verwarnung mit dem Hinweis, sonst werden sie aus dem Saal entfernt und erst dann letztendlich ist der Verweis aus dem Saal. Ja, und das ist das härteste Mittel, das schärfste Schwert, das der Versammlungsleiter dann hat, das er aber eben mit Bedacht dann auch einsetzen sollte.
Welche Rolle spielt denn die Geschäftsordnung während der Mitgliederversammlung?
Da ist jetzt die Frage, was ist die Geschäftsordnung? Geschäftsordnung kann natürlich sehr viel in einem Verein sein. Geschäftsordnung des Vorstandes, Geschäftsordnung für die Vereinsgeschäfte. Kommt darauf an, was drinsteht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eine Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung oder eine Versammlungsordnung, dann ist das letztendlich so ein bisschen die Ausführungsbestimmung, wie soll denn so eine Mitgliederversammlung ablaufen. Idealerweise oder korrekterweise ist die irgendwo in der Satzung verankert. Das heißt, es steht vielleicht in der Satzung drin, Einzelheiten zum Ablauf der Mitgliederversammlung sind in einer gesonderten Versammlungsordnung geregelt. als Beispiel. Und wenn dann diese Versammlungsordnung eben sagt, zu Beginn ist erstmal eine halbe Stunde Andacht zu halten für die verstorbenen Mitglieder zum Beispiel, dann ist klar, der Versammlungsleiter muss sich natürlich an diese Ordnung halten und hat die dann aber auch als Leitfaden. Und der Vorteil in so einer Ordnung würde dann darin liegen, wenn diese Ordnungsmaßnahmen, die der Versammlungsleiter zur Verfügung hat, dass die da drin quasi stehen, dass die Mitgliederversammlung einmal bei Beschluss der Versammlungsordnung gesagt hat, so wollen wir, dass eben damit umgegangen wird, dass es Ordnungsrufe gibt, dann der Verweis des Saales der Mitgliederversammlung, weil dann hat natürlich der Versammlungsleiter viel mehr Sicherheit, worauf er sich berufen kann. Und ganz anderer wichtiger Punkt ist auch die Frage Redezeitbeschränkung. Wenn es sowas geben soll, haben wir vorhin gesagt, es ist eigentlich eine Gleichbehandlung der Mitglieder, alle müssen gleich lang reden. Das heißt, wenn es irgendwelche Redezeitbeschränkungen geben soll, dann muss die auch für alle Mitglieder gleich gelten. Das heißt, im Idealfall korrekterweise ist bereits bei Eröffnung des Tagesordnungspunktes, bevor sich irgendjemand meldet, wird schon gesagt, okay, wir beschränken die Redezeit, aber für alle auf 5 Minuten. Und auch da ist es schön, wenn man sowas einfach in der Versammlungsordnung drin hat, wo vielleicht schon drinsteht. Die Redezeit ist für jeden Redner beschränkt auf 10 Minuten zum Beispiel.
Jetzt nochmal die Frage zur Geschäftsordnung selbst. Die Satzung, die kann ich ja nicht eigenmächtig als Vorstand verändern. Dafür brauche ich ja dann auch wieder die Mitgliederversammlung. Das heißt, wenn ich das Regelwerk alles in der Satzung habe, brauche ich auch wiederum die Mitgliederversammlung, die mir dann quasi diese Änderungen genehmigt. Trifft das auch für die Geschäftsordnung zu? Also ist es dann sogar besser, das in der Geschäftsordnung zu regeln, jetzt bezogen auf die Mitgliederversammlung?
Kommt darauf an, wer dafür zuständig ist, diese Geschäftsordnung, diese Versammlungsordnung zu erlassen. Weil das muss ja nicht der Vorstand sein. Es wird in der Satzung dann gesagt, mit dieser Beispielformulierung, Einzelheiten zum Ablauf der Mitgliederversammlung, wenn in einer durch den Vorstand oder durch die Mitgliederversammlung erlassenen Versammlungsordnung geregelt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es durchaus Sinn ergibt, dass die Mitgliederversammlung ihr Verfahren selbst regelt, sich also auch diese Ordnung selbst gibt.
Okay, nochmal zum Abschluss. Wenn wir jetzt schon beim Ablauf der Mitgliederversammlung waren, gibt es noch weitere typische Aufgaben meiner Mitgliederversammlung?
Typisch oder gesetzlich zugewiesen ist letztendlich, sofern die Satzung es nicht anders regelt, die Bestellung des Vorstandes. Das definitiv letztendlich auch die, es ist keine gesetzlich zugewiesene Aufgabe. Oft geht es um dieses Thema Entlastung des Vorstandes, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und ansonsten ganz klar zugewiesene Mitgliederversammlung sind die Beschlüsse über Satzungsänderungen, über die Auflösung des Vereins, über Zweckänderungen. Das ist ureigene Aufgabe der Mitgliederversammlung.
Ein wichtiger Punkt bei Mitgliederversammlungen sind ja Wahlen. Werden die immer geheim, schriftlich oder offen durchgeführt? Also auch wieder eine Satzungsfrage?
Ganz genau, auch wieder eine Satzungsfrage. Grundsätzlich ist es so, dass Wahlen offen durchgeführt werden. Also offen durch Handzeichen, jeder sieht, wie der andere abstimmt. Das ist der Grundsatz. Und eine geheime Wahl gibt es nur dann, wenn die Mitgliederversammlung beschließt, dass eine Wahl geheim sein soll. Und das ist auch so ein Irrglaube in vielen Vereinen, dass es reicht, dass ein Mitglied die geheime Wahl fordert und dann ist geheim abzustimmen. Dem ist nicht so. Ein Mitglied kann die Durchführung einer geheimen Wahl beantragen. Das ist ein Antrag zur Geschäftsordnung. Das heißt blöderweise so, es ist letztendlich ein Antrag zum Ablauf der Versammlung. Und die Mitgliederversammlung hat dann darüber zu entscheiden, ob geheim abgestimmt werden soll oder nicht. Und wenn die Mitgliederversammlung, die Mehrheit sagt, nein, wir bleiben bei offen, dann bleibt die Abstimmung offen. Außer die Satzung regelt es anders, aber das will ich jetzt nicht in jedem Satz dazu sagen. Aber grundsätzlich offen.
Jetzt ist schon gerade das Wort Mehrheiten gefallen. Was sind denn Mehrheiten beispielsweise bei Beschlüssen, Satzungsänderungen oder zum Beispiel Änderungen des Vereinszwecks?
Das ist mein Lieblingsthema, weil das überall Kraut und Rüben verstanden wird und auch in vielen Satzungen einfach falsch steht. Da steht dann irgendwas von einfachen Mehrheiten, absolute Mehrheiten, qualifizierte Mehrheiten. Und da sage ich immer, Leute, wisst ihr überhaupt, was damit gemeint ist? Weil letztendlich ist es so, ein Beschluss, Wahlen sind nochmal speziell, müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen, ein Beschluss, der gefasst wird, der braucht die einfache Mehrheit. Und es ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das heißt, übrigens, Enthaltungen zählen nicht mit, so wie sollte eigentlich klar sein, ist aber oft wird es immer noch falsch gemacht. Enthaltungen sind keine abgegebenen Stimmen, die werden nicht mitgezählt, weil ich ja die Mehrheit der abgegebenen Stimmen brauche. Wenn ich dann die Enthaltungen mitzählen würde, würden die ja als Nein-Stimmen wirken, weil ich keine Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten kann. Aber das vielleicht zur mathematisch-logischen Grundsatzfrage. Also, einfache Mehrheit, Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sprich mehr Ja als Nein-Stimmen. Enthaltungen bleiben raus. Die absolute Mehrheit ist nichts anderes. Die absolute Mehrheit ist eher abzugrenzen von der relativen Mehrheit. Und da wird es jetzt nämlich spannend. Absolute Mehrheit ist das gleiche wie einfache Mehrheit, haben wir gerade gesagt. Mehr Ja als Nein stimmen. Relative Mehrheiten werden dann spannend, wenn wir über Wahlen sprechen. Denn wenn wir keine andere Satzungsregelung haben, dann funktioniert eine Wahl, nämlich die Bestellung des Vorstandsmitgliedes, nicht anders als eine ganz normale Abstimmung und Beschlussfassung. Das heißt, ich brauche auch für die Wahl eines Vorstandsmitgliedes die einfache oder absolute Mehrheit, also mehr Ja als Nein stimmen. Und jetzt kommt der Fehler, der oft gemacht wird. Wenn ich jetzt mehr als einen Kandidaten habe, sagen wir haben 3 Kandidaten und die Stimmen werden abgegeben. Und dann denken viele leider, dass derjenige Kandidat gewählt ist, der die meisten Stimmen hat. Das ist aber nicht so, wenn es die Satzung nicht ausdrücklich sagt, sondern der mit den meisten Stimmen ist nur dann gewählt, wenn diese Anzahl der meisten Stimmen gleichzeitig die absolute Mehrheit ist. Das ist für einen Podcast jetzt zu mathematisch. Ich müsste jetzt eigentlich ein Whiteboard auspacken, aber ich glaube, man kann dem folgen. Letztendlich erfordert die Wahl mehr Ja als Nein Stimmen. Das ist bei 3 Kandidaten eben auch auf den mit den meisten Stimmen zu beziehen. Das heißt, wenn hier tatsächlich der mit den meisten Stimmen gewählt sein soll, dann ist genau das die relative Mehrheit. In Relation zu den anderen Kandidaten die meisten Stimmen. Absolute Mehrheit heißt absolut bezogen auf alle abgegebenen Stimmen. Und das ist Differenzierung absolute und relative Mehrheit. Und nochmal, wenn die Vorstandswahl hier anders geregelt sein soll, nämlich der mit den meisten Stimmen, dann ist das die relative Mehrheit. Und das muss aber ausdrücklich in der Satzung drinstehen, was da gemeint ist, beziehungsweise so gewollt ist.
Bei der absoluten Mehrheit hieße das, es käme zu einer Stichwahl oder dürften dann, Sie hatten gerade das Beispiel mit den 3 zu wählenden Personen genannt, oder müsste dann so lange gewählt werden, bis jemand die absolute Mehrheit hätte?
Ganz genau, es wird dann so lange gewählt, bis jemand die absolute Mehrheit hat oder einzelne Kandidaten keine Lust mehr und die Kandidatur zurückziehen. Das heißt, auch eine Stichwahl gibt es nur, wenn es in der Satzung drinsteht. Und meine Lösung oder meine Lieblingsformulierung oder Lösung ist dafür eigentlich immer, dass man sagt, in den ersten beiden Wahlgängen brauchen wir tatsächlich die absolute Mehrheit, weil das einfach natürlich eine viel stärkere Legitimation ist für den Vorstand, wenn wirklich die Mehrheit der Mitglieder für sie ist. Aber irgendwann wollen wir natürlich auch einfach einen Vorstand haben und keine Pattsituation ewig bestehen. Und deswegen sagen wir, dass auch im dritten Wahlgang oder auch im zweiten Wahlgang nicht erfolgt ist, dann genügt in einem dritten Wahlgang, ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Also da gehen wir dann auf die relative Mehrheit runter, damit wir dann irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen.
Das heißt aber, man muss im Prinzip, und dann sind wir da beim Thema Satzung oder auch Geschäftsordnung, man muss sich sehr klug im Vorfeld überlegen, was da so alles passieren könnte im Detail und das dann eben auch festhalten. Das wäre doch sicherlich ein Rat eines Juristen in dem Fall, oder?
Der Rat eines Juristen wäre natürlich sicherlich, man sollte sich anwaltliche Unterstützung holen. Aber ja, natürlich. Also eine Satzung ist ja, man sollte das jetzt nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, Satzung, da gibt es irgendwo eine Mustersatzung und die nehmen wir. Sondern eine Satzung ist nichts anderes als ein Vertrag zwischen den Mitgliedern. Ja? Beziehungsweise die verpflichten sich ja dazu, gemeinschaftlich den Vereinszweck zu verfolgen. Und wie bei jeder Vertragsgestaltung, deswegen sind die ja manchmal so lang und kompliziert, müssen wir natürlich immer den Worst Case sehen und diesen irgendwie antizipieren und vorbauen. Und nichts anderes machen wir in der Satzung auch. Auch da stellen wir uns die Frage, was passiert denn aber, wenn es zum Streit kommt? Was passiert denn aber, wenn kein Vorstandsmitglied mehr als die Hälfte der Stimmen bekommt? Und genau deswegen muss man da eben an alle Eventualitäten denken, die man sich da in dem Verein vorstellen kann.
Jetzt sind Abstimmungen gelaufen bzw. Wahlen. Wie sind die zu dokumentieren?
Es reicht eigentlich ein Ergebnisprotokoll. Also wirklich, über was wurde abgestimmt oder was wurde gewählt, wie viele Stimmen wurden abgegeben, wie viele Ja-Stimmen, wie viele Nein-Stimmen, was ist das Ergebnis? Eigentlich reicht so ein Ergebnisprotokoll. Und das Gesetz sagt, die Satzung muss eine Bestimmung über die Protokollierung der Beschlüsse oder Beurkundung der Beschlüsse enthalten. Das heißt, die Satzung muss eine Aussage dazu treffen, quasi, dass dieses Protokoll zu erstellen ist und von wem es zu unterzeichnen ist. Und das fordern die Vereinsregister auch tatsächlich, dass drinsteht, wer das zu unterzeichnen hat, was letztendlich nur bedeutet, irgendjemand muss ja verantwortlich sein für dieses Protokoll und quasi beurkunden, ja, das ist tatsächlich so gelaufen, dafür stehe ich mit meinem Namen sozusagen. So muss es protokolliert werden. Das heißt, wir brauchen kein Verlaufsprotokoll, wir brauchen kein stenografisches Protokoll, das den kompletten Wortlaut wiedergibt, sondern wir brauchen eigentlich nur ein Ergebnisprotokoll, das die Beschlüsse, den Antrag und das Ergebnis letztendlich festhalten muss.
Jetzt haben sich in den letzten Jahren digitale beziehungsweise auch hybride Veranstaltungen durchgesetzt, beziehungsweise sie gibt es nach wie vor. Ist da dann was Besonderes zu beachten, wenn es um das Thema Wahlen geht? Also ich habe einerseits Personen, die vor Ort sind, also das heißt, die Stimmen dann offen per Karte beispielsweise oder Handhebung. Und dann habe ich Personen, die wiederum digital dazu geschalten werden. Wie geht das zusammen?
Das ist das, was viele Vereine gar nicht so richtig und auch Vereinsregister gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Weil normalerweise müsste ich auch, ohne Satzungsregelung natürlich, hier eine offene Wahl haben. Das heißt, ich müsste auch bei einem elektronischen Abstimmungstool sehen, wie die anderen abstimmen, live. Und das ist natürlich die Frage, wie man das technisch umsetzen kann. Das kann natürlich bei 300 Mitgliedern und Teilnehmern an der Mitgliederversammlung schon unübersichtlich werden, bei 10.000 erst recht. Aber rein grundsätzlich wäre das so zu lösen. Das heißt, wenn das vorgesehen ist, wenn das gewünscht wird, diese digitalen Abstimmungen, dann sollte die Satzung auch einfach dann Regelungen enthalten, dass ein elektronisches Abstimmungstool genutzt werden kann und dass in dem Fall die Abstimmungen geheim erfolgen oder ob es nicht geheim erfolgen soll. Also da muss man sich dann darüber Gedanken machen, wie diese technische Lösung aussieht und was da möglich ist. Ansonsten tatsächlich offen. Das heißt, gerade in einem hybriden Format ist es dann natürlich wichtig, dass diejenigen, die zu Hause sitzen, sehen, wie wird vor Ort abgestimmt und andersrum. Und wenn wir jetzt da eine geheime Wahl haben, dann müssen wir natürlich auch aufpassen, dass das alles in einem Wahltopf im Idealfall landet, weil ansonsten könnte man ja Rückschlüsse darauf ziehen, wenn wir wissen, die online zugeschaltet haben, da hat sich die Mehrheit so gebildet und die vor Ort waren, da hat sich die Mehrheit so gebildet, könnte man theoretisch Rückschlüsse darauf ziehen, wie Einzelne oder Gruppen darin abgestimmt haben. Das heißt, da könnte die Geheimheit verletzt sein, das ist aber nur eine denkbare Option. Aber sowas muss man eben mitdenken.
Ist das aus Ihrer Sicht noch ein Thema oder hat sich das wieder stark abgeflacht, seit Präsenzveranstaltungen wieder zur Normalität dazugehören?
Da spaltet sich so ein bisschen die Vereinslandschaft, muss ich sagen. Es sind sich eigentlich sehr viele darüber einig, dass die hybride Versammlung das Beste ist und die beste Kombination aus beiden Welten. Präsenz, wo man sich mal wirklich vor Ort und menschlich sieht, aber gleichzeitig auch diejenigen teilnehmen können, die eben sonst keine Zeit haben oder weiter Anreise etc. Es sind sich aber auch alle einig, dass die hybride Versammlung letztendlich die teuerste Form ist und die, wo man am meisten Fehler machen kann, beziehungsweise wo am meisten schief laufen kann, wenn mit der Technik irgendwas schief läuft, weil ich dann vor Ort nicht weiter fortfahren kann etc. Das heißt, ich sehe eigentlich, dass gerade Verbände, die auf einen gewissen Austausch angelegt sind, dass die eher wieder in den präsenten Raum, in die Präsenzversammlungen gehen. Mitgliederversammlungen hingegen, wo es weniger um den Eventcharakter geht einer Mitgliederversammlung, sondern wirklich um Beschlussfassungen, die verlagern sich komplett in den virtuellen Raum. Also seien es Verbände von Vereinen, wo man dann sagt, irgendwie, wir müssen einfach nur wählen, wir müssen dies und das entscheiden, da reicht eine virtuelle Versammlung. Was ich aber ganz stark sehe, ist eigentlich auch bei den Verbänden, die eher auf Präsenzmitgliederversammlungen wieder gehen, dass die aber ihre Organsitzungen, die Gremiensitzungen komplett in den virtuellen Raum verlagern, einfach um Zeit und Kosten zu sparen.
Wir hatten ja gerade das Thema Protokoll. Wer unterschreibt das zum Ende?
Wie gesagt, die Satzung muss festlegen oder muss eine Bestimmung darüber enthalten, wer das unterschreibt. Üblicherweise ist der Protokollführer und der Versammlungsleiter, ist aber frei gestaltbar, aber das ist natürlich sinnvoll einfach.
Und wie wird dann sichergestellt, dass es später auch immer noch als Beweismittel dienen kann?
Indem es nicht verändert wird. Weil letztendlich wäre das eine Urkundenfälschung, ja? Das ist eine private Urkunde, sollte einfach unveränderlich sein.
Wann gilt denn ein Beschluss als mangelhaft bzw. nichtig und anfechtbar?
Dann zwei Gründe für geben, grob gesprochen, entweder gibt es formelle Mängel oder materielle Mängel. Formelle Mängel wären also solche, wo das Verfahren nicht eingehalten wurde. Sprich, die Mitgliederversammlung war gar nicht beschlussfähig oder war nicht ordnungsgemäß einberufen, was wir am Anfang besprochen haben. Oder die Abstimmung an sich war nicht wirksam, lief nicht ordentlich, weil die Hälfte das Abstimmungstool nicht benutzen konnte. Irgendwie sowas, das wären so formelle Mängel. Und dann kann es natürlich materielle Mängel geben. Das heißt, wo der Beschluss an sich gegen die Satzung oder gegen Gesetz und Recht letztendlich verstößt, weil wir zum Beispiel beschließen, dass wir jetzt ab sofort Cannabis herausgeben an alle Mitglieder, obwohl wir keine Anbauvereinigung sind. Jetzt blödes Beispiel, aber sowas. Oder weil eben irgendeine Satzungsbestimmung, irgendeine Satzungsänderung, irgendeine Satzungsklausel, die ich beschlossen habe, dass die eben irgendwo gegen höherrangiges Recht verstößt, gegen welche Grundsätze des Vereinsrechts verstößt, das kann natürlich auch immer sein, dass die einfach aus inhaltlichen Gründen unwirksam sind.
Und wie reagiert ein Verein am besten dann auf fehlerhafte Beschlüsse?
Wenn er den Fehler erkannt hat und trotzdem diesen Beschluss immer noch fassen möchte, in eventuell geänderter Form, also wenn es ein materieller Fehler war, dann hilft letztendlich nur, das in der neuen Mitgliederversammlung wieder vorzutragen.
Beziehungsweise auf der Mitgliederversammlung selbst dann die anwesenden Mitglieder informieren?
Man kann natürlich, wenn das auffällt in der laufenden Mitgliederversammlung, dass das unwirksam war oder dass es da Fehler gab, dann kann man natürlich die Beschlussfassung, die Abstimmung wiederholen. Das wird aber natürlich nur Sinn ergeben, wenn tatsächlich formelle Mängel vorgelegen haben, die direkt jetzt die Abstimmung, die konkrete betroffen haben.
Bevor wir in die Abschlussrunde gehen, gibt es ja immer noch die außerordentliche Mitgliederversammlung. Was ist das im Vergleich zur normalen Mitgliederversammlung?
Das Allergleiche. Es gibt keine Unterscheidung in ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung. Es gibt die Mitgliederversammlung als Organ. Das Gesetz schreibt übrigens auch nicht vor, dass einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung stattzufinden hat, ne? Sondern dann, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder eine Minderheit von mindestens 10% der Mitglieder das fordert. Das heißt, das Vereinsinteresse kann es natürlich dann erfordern, wenn der Vorstand nur eine Amtszeit von einem Jahr hat. Dann ist es logisch, dass ich jedes Jahr eine brauche. Wenn das nicht der Fall ist, dann reicht es auch, wenn ich alle 5 Jahre eine Mitgliederversammlung habe. Das ist bei Gewerkschaften zum Beispiel und bei anderen Vereinen haben wir genau das. Aber es gibt einfach Satzungen, beziehungsweise die allermeisten Satzungen sehen die ordentliche Mitgliederversammlung als die jährliche, die normale Jahreshauptversammlung, wie auch immer man das Kind dann nennt, vor, wo einfach klar ist, das findet ungefähr zur gleichen Zeit im Jahr statt, es gibt ungefähr die gleichen Tagesordnungspunkte, wir wissen, da wählen wir unsere Vorstände etc. Und jede Mitgliederversammlung, die letztendlich zusätzlich einberufen wird, die bezeichnen wir dann halt als außerordentliche Mitgliederversammlung.
Dann gelten auch die gleichen Regeln wie auch auf der Mitgliederversammlung.
Grundsätzlich ja. Es gibt aber tatsächlich Satzungen, oder wo es sinnvoll ist, dass man zum Beispiel abweichende Einberufungsfristen hat. Weil außerordentliche Mitgliederversammlungen ja eher ein konkretes, meist dringendes Bedürfnis haben, Erfordernis haben, sodass ich, wenn wir das Beispiel nehmen, 3 Monate Einberufungsfrist für die ordentliche Mitgliederversammlung, ist sinnvoll, dass ich dann in der Satzung direkt sage, außerordentliche Mitgliederversammlungen können aber vielleicht mit der Frist von 14 Tagen einberufen werden.
Zum Abschluss. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig, um eine Mitgliederversammlung rechtssicher abzuhalten?
Das fängt beim Formellen an, dass ich die Einberufungsfristen vorm sämtlichen Mitglieder erreichen, dass ich das auf jeden Fall richtig mache. Das ist am wichtigsten. Es ist am wichtigsten, dass ich für eine Gleichbehandlung der Mitglieder sorge. Dafür zählt vor allem sowas wie gleiches Rederecht, gleiche Redezeit für alle. Und es ist wichtig, dass ich die richtigen Mehrheiten kenne, die ich für Beschlussfassungen brauche und die dann entsprechend auch ansetze.
Vielen Dank für die wertvollen Inputs.
Sehr gerne.
Und wenn Sie da draußen jetzt Fragen haben zum Thema Ihrer Mitgliederversammlung, dann steht Ihnen Alexander Vielwert auch gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.
Und schon sind wir am Ende dieser Folge der Infobytes angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn gerne anderen EntscheidungsträgerInnen in Verbänden weiter oder machen Sie sie auf das Netzwerk Zukunftsverband 360 Grad aufmerksam. Stöbern Sie auch in unseren weiteren Episoden. Dort warten viele spannende Themen auf Sie. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis bald.